请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 1. Mai 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
Präsident Lai würdigt Mindestlohnerhöhungen und neue Familienförderungen zum Tag der Arbeit. Taiwanische Oppositionsführerin strebt Treffen mit Donald Trump an. Und Paraguays Präsident unter wachsendem Druck wegen Beziehungen zu Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Anlässlich des Tages der Arbeit hat Taiwans Präsident Lai Ching-te auf den gesetzlichen Mindestlohn aufmerksam gemacht, der nun bereits 10 Jahre in Folge erhöht wurde. Wie Lai in einer Botschaft mitteilte, sind von der letzten Erhöhung mehr als 2,47 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen. Der monatliche Mindestlohn liegt seit Anfang 2026 bei 29.500 Taiwan-Dollar, was umgerechnet rund 795 Euro entspricht. Der gesetzliche Stundenlohn beträgt 196 Taiwan-Dollar, etwa 5,30 Euro. Neben der Lohnentwicklung verwies der Präsident auf weitere arbeitsmarktpolitische Reformen, die insbesondere auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf abzielen. Um berufstätige Eltern zu entlasten, wurden die gesetzlichen Regulierungen flexibilisiert. So kann Elternzeit künftig tageweise und familiäre Pflegezeit stundenweise in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus trat am heutigen Freitag ein neues Förderprogramm des taiwanischen Arbeitsministeriums in Kraft. Die Initiative zielt darauf ab, die betriebliche Kinderbetreuung auszubauen. Der Staat bezuschusst dabei Unternehmen, die eigene Betreuungseinrichtungen aufbauen, die Gehälter von Erziehungspersonal übernehmen oder die Betreuungskosten für ihre Belegschaft aktiv senken. Flankierend dazu wurden auch die allgemeinen staatlichen Kinderbetreuungszuschüsse erhöht und die Anspruchsvoraussetzungen gelockert, um Familien umfassender zu unterstützen. Die Vorsitzende der größten taiwanischen Oppositionspartei Kuomintang, kurz KMT, Zheng Liwen, bemüht sich um ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump während einer für den kommenden Monat geplanten Reise in die Vereinigten Staaten. Wie aus Medienberichten vom Donnerstag hervorgeht, räumte Zheng ein, dass ein solches Vorhaben schwer zu realisieren sei. Ein Austausch mit Trump sei jedoch erstrebenswert und entspreche den Zielen der KMT, sofern er der Friedenssicherung diene. Der Vorstoß folgt auf eine Reise Zhengs nach China im vergangenen Monat. Dort hatte sie den chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen. Es war der erste Besuch einer amtierenden KMT-Führungskraft in der Volksrepublik seit einem Jahrzehnt. Während hochrangige Kontakte zwischen Taiwan und den USA häufig scharfe Kritik von chinesischer Seite auslösen, zeigte sich Zheng zuversichtlich, dass Xi Jinping ihre geplante US-Reise billigen werde. US-Präsident Trump wird seinerseits vom 14. bis 15. Mai zu einem Gipfeltreffen mit Xi in Peking erwartet, bei dem Taiwan ein wichtiges Thema sein könnte. Erst am Donnerstag hatte der chinesische Außenminister Wang Yi in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio betont, dass Taiwan weiterhin das größte Risiko in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen darstelle. Im Vorfeld des amerikanisch-chinesischen Gipfels forderte Zheng implizit eine Verschiebung der bisherigen US-Rhetorik. Bislang lautet die offizielle Linie Washingtons, eine formelle Unabhängigkeit Taiwans lediglich nicht zu unterstützen, um den diplomatischen Status quo zu wahren. Zheng sagte nun, sollte Trump bei seinem Treffen mit Xi erklären, dass er eine Unabhängigkeit Taiwans explizit ablehne, decke sich dies exakt mit der Position der KMT. Eine solche klare Haltung, die Peking entgegenkäme, könne laut der Parteichefin helfen, weiteres Vertrauen zu China aufzubauen. Sobald eine formelle Unabhängigkeit keine Option mehr sei, würden sich die Beziehungen über die Taiwanstraße rasch verbessern. Wenige Tage vor dem anstehenden Staatsbesuch des paraguayischen Präsidenten Santiago Peña in Taiwan wächst in Paraguay, Taiwans letzten diplomatischen Partner in Südamerika, der innenpolitische Druck, die diplomatischen Beziehungen zugunsten der Volksrepublik China abzubrechen. Laut einem aktuellen Bericht der New York Times fordern immer mehr Stimmen in Paraguay eine diplomatische Kehrtwende, da insbesondere die heimische Agrarwirtschaft unter Handelsbarrieren leide, die durch das Festhalten an Taiwan entstünden. Trotz dieser Spannungen wird Präsident Peña vom kommenden Donnerstag bis Sonntag eine Delegation zu einem offiziellen Staatsbesuch in Taiwan anführen. Wie das taiwanische Außenministerium mitteilte, wird Präsident Lai Ching-te seinen Amtskollegen am Freitag mit militärischen Ehren empfangen. Peña, der zuletzt im Mai 2024 zu Lais Amtseinführung in Taiwan besuchte, soll für seine Verdienste um die bilateralen Beziehungen mit dem Jade-Orden ausgezeichnet werden und eine Ehrendoktorwürde der Nationalen Taiwan-Universität für Wissenschaft und Technologie erhalten. Die historischen Wurzeln der Partnerschaft reichten bis ins Jahr 1957 zurück. Damals wurde die Verbindung maßgeblich durch den gemeinsamen Antikommunismus der beiden damaligen autoritären Machthaber Chiang Kai-shek und Alfredo Stroessner geprägt. Während in den vergangenen 10 Jahren andere regionale Verbündete wie Panama, Honduras, El Salvador, die Dominikanische Republik und Nicaragua ihre Beziehungen zugunsten der Volksrepublik China abbrachen, hielt Paraguay bislang an Taiwan fest. Um diese diplomatische Treue zu sichern, investiert Taiwan in das Land. Dazu zählen Kredite in Höhe von rund 200 Millionen US-Dollar für den sozialen Wohnungsbau, 20 Millionen US-Dollar für ein neues Krankenhaus sowie rund 18 Millionen US-Dollar für eine technische Hochschule in Asunción. Zudem erhalten hunderte paraguayische Studierende MINT-Stipendien in Taiwan. Angetrieben von einer weltweiten Nachfrage nach Technologien für künstliche Intelligenz hat Taiwans Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres ein historisches Wachstum verzeichnet. Wie die taiwanische Generaldirektion für Haushalt, Rechnungswesen und Statistik am Donnerstag mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März im Jahresvergleich um 13,69%. Dies markiert den stärksten Anstieg in Taiwan seit 1987. Die vorläufigen Zahlen übertrafen die jüngste Prognose der Statistikbehörde aus dem Februar um 2,23%. Haupttreiber dieser rasanten Entwicklung war laut einer DGBAS-Sprecherin steigende Exporte im Bereich der KI-Hardware und der dazugehörigen Infrastruktur. Die realen inflationsbereinigten Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen stiegen im ersten Quartal um 35,25%. Dieser Exportboom habe wiederum die heimische Produktion sowie die Investitionsbereitschaft der Unternehmen signifikant beflügelt. Parallel zu den Exporten zogen auch die Importe um 27,07% an, da produzierende Betriebe ihre Bestände an Rohstoffen und Investitionsgütern aufstockten. Die gesamten Bruttoanlageinvestitionen stiegen um 5,2%, getragen von verstärkten Ausgaben für Maschinen, Transportausrüstung und geistiges Eigentum. Auch der heimische Konsum trug entscheidend zum Quartalswachstum bei. Die realen privaten Konsumausgaben wuchsen im Jahresvergleich um 4,89%. Begünstigt wurde diese Entwicklung laut DGBAS durch staatliche Direktzahlungen an die Bevölkerung Ende des vergangenen Jahres sowie durch eine erhöhte Konsumbereitschaft infolge von Gewinnen am Aktienmarkt. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat Japan zu einer engeren sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit aufgerufen. Bei einem Treffen mit einer Delegation des japanischen Parlaments am Donnerstag in Taipeh warb Lai für eine strategische Zusammenarbeit, um dem Preisdumping und Machtstreben Pekings entgegenzuwirken. Wie das taiwanische Präsidialamt mitteilte, betonte Lai bei dem Treffen die Notwendigkeit, den regionalen Frieden gemeinsam zu verteidigen. Als konkrete Kooperationsfelder nannte der Präsident die Cybersicherheit, die Abwehr von staatlich gesteuerten Desinformationskampagnen sowie die Stärkung der allgemeinen gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit. Vor dem Hintergrund eines global expandierenden chinesischen Autoritarismus baut Taiwan seine eigene Verteidigungsfähigkeiten kontinuierlich aus und suche die Kooperation mit gleichgesinnten Staaten. Neben sicherheitspolitischen Fragen forderte Lai eine vertiefte Zusammenarbeit in der Industrie. Um sich gegen das gezielte Preisdumping aus China abzusichern, müssten demokratische Staaten verlässliche und widerstandsfähige Lieferketten aufbauen. Da Taipeh und Tokio in Schlüsseltechnologien wie der Halbleiterproduktion und der künstlichen Intelligenz bereits eng kooperieren, strebt die taiwanische Regierung eine weitere Formalisierung der Wirtschaftsbeziehungen an. Der Präsident bat die japanischen Abgeordneten ausdrücklich um politische Unterstützung für ein künftiges Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen beiden Ländern, um die Wettbewerbsfähigkeit beider Volkswirtschaften langfristig zu sichern. Die dreiköpfige Delegation des japanischen Unterhauses war am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Deren Visite wertete Lai als Zeichen der standhaften Unterstützung für den Inselstaat und bekräftigte, dass Taiwan weiterhin als verlässlicher Partner an der Seite Japans zur Stabilität in der indopazifischen Region beitragen werde. Es folgt das Wetter. Am heutigen Freitag ist es im Norden und entlang der Ostküste Taiwans weitgehend bewölkt. Zentral-Taiwan, die Westküste und der Süden genießen ungestörten Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad im Norden und bis zu 31 Grad im Süden. Am morgigen Samstag weitet sich der Sonnenschein aus. Nur in Taipeh und Keelung soll es bedeckt bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 bis 33 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Freitag, den 1. Mai 2026 von Radio Taiwan International.
Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 1. Mai 2026. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
Chiu Bihui
und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen und auch Fragen beantworten. Wir haben eine Mail bekommen von Martina Pohl. Sie hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 15. April. Sie schreibt, den Beitrag über Taiwans Friedhöfe im Wandel habe ich mir mit Interesse angehört. Ich finde es aber sehr traurig, wenn ein Abriss, wie in diesem Fall, dem Nanshan-Friedhof droht. Bei uns in der Nähe, im Waldfriedhof in Singen, hat es ein weißer Urnenfriedhof auf die Liste der Kulturdenkmale des Landes geschafft. Die Anlage ist 40 Jahre alt und das Besondere ist ihre Architektur und ihre Gestaltung. Sie beeindruckt mit ihrer Allee, ihrem Atrium und der Tempelanlage. Ja, Friedhöfe sind wirklich ein Stück Kultur und auch Geschichte.
Ja, das stimmt. Nur die meisten Friedhöfe in Taiwan sind nicht so schön. Auf jeden Fall viel anders als die Friedhöfe in Deutschland oder in vielen anderen Ländern. Natürlich in Taiwan gibt's auch so ganz schöne Friedhöfe. Dennoch begraben wurden dort meistens Persönlichkeiten mit schönen Anlagen und große Anlagen und schöne Dekorationen oder sogar Baustile und so. Das ist schon was Besonderes, aber im Allgemeinen ein ganz normaler Grab. Aber heutzutage kann man sowieso in Taiwan nicht mehr viele Friedhöfe sehen, weil es mangelt in Taiwan am Grundstück und die Asche wurde normalerweise in eine Urne getan und die Urne werden dann in Pagoden oder Tempel aufbewahrt. Also richtige Friedhöfe auf dem Ebene gibt es hier in Taiwan sowieso kaum zu sehen.
Heinrich Osterbrock hat auch geschrieben, eine Menge Empfangsberichte. Er schreibt, er hat die QSL-Karte für Februar erhalten mit dem Motiv der zwei Pagoden in Kaohsiung. Sehr schön, vor allen Dingen der riesige Tiger im Verhältnis zu den Bauten. Dann haben wir einen Brief erhalten von Detlef Jörg aus Hennstedt. Er schreibt, ich habe wieder Ihr interessantes Programm empfangen. Auch übersende ich meinen Empfangsbericht für den Monat April. Olaf Nörr hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom 8. und 9. April. Er schreibt, er hat die Sendung gehört mit dem Gap Year von Nike in Taiwan. Sie hat ja ein Praktikum gemacht in einem Krankenhaus in Taichung und Olaf Nörr schreibt, ich finde solche Arbeitserfahrungen im Ausland sehr wichtig. Außerdem ist es ein Erlebnis, an das man sich sein Leben lang erinnert. Ich war selbst als Bäcker und Konditor auf Gesellenwanderschaft. Nicht traditionell an einem Stück, aber über mehrere Jahre hinweg verteilt, jeweils 3 Monate lang. Mit dem Fahrrad und Zelt ging es in die Schweiz, nach Frankreich und in die Niederlande. Wenn ich eine interessante Bäckerei oder Konditorei fand, fragte ich spontan nach Arbeit. Eigentlich hat jeder Betrieb spontan Ja gesagt. So lernte ich viele Arbeitstechniken, wie zum Beispiel das Backen von Brot in einem Holzbackofen. Mit den Chefs und den Kollegen bin ich sehr gut zurechtgekommen. Es war eine Bereicherung für beide Seiten. Leider musste ich meine Arbeitstouren beenden, da ich eine Allergie auf Mehlstaub bekommen habe. Ja, schade. Aber es ist trotzdem eine Bereicherung. Ja. Also überhaupt diese Erfahrung, überall diese verschiedenen Arbeitsumfelder und in anderen Ländern andere Techniken, andere Menschen kennenzulernen.
Ja, wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ja, da kann man vieles kennenlernen, viele Begegnungen haben und natürlich auch vieles lernen für den Beruf. Das ist wirklich ganz toll. Wenn man jung ist, selbst wenn man nicht mehr so jung ist wie ich.
Vielleicht können wir auch mal auf Wanderschaft gehen.
Ja, genau. Ich hatte schon mal vor, in meine Rente im Ausland Working Holiday zu machen.
Aber das Working Holiday ist meistens nur für
junge Leute,
junge Menschen unter 30.
Ja, aber warum nicht die Älteren?
Ja, vielleicht könnte man das mal anregen, ein Working Holiday für über Senioren. 65 oder über 55-Jährige, warum nicht? Mit viel Erfahrung kann man doch einiges machen.
Genau, auf jeden Fall.
Yigal Benger hat uns geschrieben, er hat Bilder mit Drachenmotiven mitgeschickt und zwar von Briefmarken. Er schreibt, dass es Aussagen über die Symbolik und Herkunft vom Tierkreiszeichen Drache gibt, wurde mir wiederum bewusst beim Betrachten der abgebildeten Briefmarken mit Drachenmotiven aus den afrikanischen Staaten Benin und Togo. Manchmal weiß man selbst hierbei nicht, ob all diese Postwertzeichen echt sind und verausgabt wurden. Ein paar Fragen bitte zu dieser Thematik. Gibt es auch aussagekräftige Deutungen, was die Position des Drachens beispielsweise mit Schlängelung nach oben rechts, links genau besagt? Es dürfte uns die Drachengestalt allgemein bekannt sein. Nicht zuletzt aus der Siegfried-Sage vom Drachentöter Siegfried der germanischen Nibelungen nahe Worms. Auch sind Drachen mit Symbolgehalt aus Asien oder gar Afrika bekannt. Der asiatische Drache oder der chinesische Drache in der chinesischen Symbolik ist eigentlich ein Glückssymbol, stark, glücksverheißend.
Ja, genau. Und das ist sogar der wertvollste Tiere oder
Tierkreiszeichen.
Genau, überhaupt.
Früher wurden viele Kinder im Jahr des Drachen geboren.
Ja, vor allen Dingen, die alle chinesischen Kaiser sind eigentlich Drachenskind.
Ja, ja, und das ist auch ein kaiserliches Symbol, ne? Genau. Sieht man im kaiserlichen Palästen oder
Trakt und
oder
so.
Kleidung, viel goldene Drachen auch, ne?
Genau. Das ist auch eine Status, ein wichtiger Status für kaiserliche Familie. Überhaupt nur der Kaiser darf ja Trakte mit Motiv von Drachen tragen, wegen die Minister vielleicht, was weiß ich, mit Löwen oder dies oder das. Und dann die allgemeine Bevölkerung dürfen gar keine Drachen als Motive für Kleidung machen. Und Tiger oder Löwen eventuell. Aber es gibt ja tatsächlich auch diesen Unterschied zwischen die unterschiedliche Grad,
Hierarchie für welche Motive tragen dürfen.
Genau.
Und man sieht ja auch zum Beispiel in den alten kaiserlichen Palästen oder auch in Tempeln und so Drachen.
Ja, tatsächlich. Und vor allen Dingen für die Männer ist Drachen wirklich ein wichtiges Symbol und daher viele Eltern geben ihre Kinder, männliche Kinder, gerne Drachen als Namen. Ja, genau. Also es gibt so viele, was weiß ich, kleine Drachen, große Drachen.
Qinglong, goldener Drache.
Oder
Yonglong, ewiger Drache.
Oder gelbe Drachen, weiße Drachen, alle möglichen Drachen. Also Drachen ist,
wie gesagt, auch ein Nachname, ne?
Ja, ja, tatsächlich die Schriftstellerin Long Yintai, die schon mal in Deutschland gelebt hat, hat wirklich Drachen als Nachname.
Ob diese Windungen eine bestimmte Symbolik haben, ich habe noch nicht davon gehört, weil es gibt ganz verschiedene Drachendarstellungen. Die einen haben ganz viele Windungen und so richtig verschlungen, die anderen, die haben eigentlich wie nur so einen Buckel oder so. Ja. Und je nachdem, wie sie dargestellt werden, ob sie nach links oder nach rechts, nach unten, nach oben gucken, da sind auch die Windungen anders. Ich habe nicht gehört, dass das eine bestimmte Symbolik hat, wie die Windungen sind.
Ich das wüsste, habe ich eigentlich auch nichts davon gehört.
Und Bernd Seiser hat auch etwas dazu geschrieben. Als Anmerkung, passend zum Thema Drachen, noch der Beitrag von Claudia am Samstag beim DX-Wunschkonzert vom Museumsradio, nämlich Puff the Magic Dragon oder in der deutschen Version Puff der Zauberdrache. Das ist ein sehr bekanntes Lied aus den 60er Jahren, ne?
Oh,
kennst du das?
Kenn ich nicht.
Puff the Magic Dragon lived by the sea.
Okay, ja, wenn ich diese Melodie hörte, dann weiß ich schon.
Und Claudia Buchner hat uns auch Empfangsberichte geschickt. Am 2.4. war der Empfang sehr gut. Am 17.4. war der Empfang sehr schlecht. Ich konnte fast nichts verstehen, darum habe ich auch keinen Empfangsbericht geschrieben. Am 26. April war der Empfang durch Interferenzen, Rauschen und Ausbreitungsstörungen beeinträchtigt. Die Empfangsberichte sind in der Anlage. QSL-Karte schicken wir natürlich gern.
Ja, und tut mir leid, dass der Empfang manchmal gut, manchmal schlecht. Ja.
Also, dass er manchmal gut war, das tut mir eigentlich nicht leid, aber dass er schlecht war eher.
Ja, aber das ist wirklich
die Kurzwelle.
Immer so.
Lothar Rennert hat geschrieben, er hat uns gehört am 25. April und mit starkem Rauschen. Es war wenig zu verstehen.
Ja, leider.
Helmut Matt hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte, und er war im Krankenhaus kürzlich. Da möchten wir natürlich gute Besserung wünschen. Dann haben wir einen Brief erhalten von Ingelore Kratzenstein. Eine schöne Briefmarke drauf, und sie schreibt: Vielen Dank für die wunderschöne QSL-Karte von Januar, National Radio Museum. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, in Deutschland hatten wir schon Frühlingswetter. Es sind noch ganz viele Oster- und Frühlingsaufkleber drauf hinten auf der Karte. Und sie schreibt: Herzliche Grüße und auch ein schönes Osterfest. In Taiwan ist es wohl nicht so bekannt. Nein, wird eigentlich hier nicht so gefeiert. Uns hier auch eine schöne Briefmarke aufgeklebt. Für den Sport. Fußball.
Ja, danke schön. Ja,
und
Fußball, ja.
Eine sehr schöne Ansichtskarte. Löwenstadt Braunschweig.
Oh, ja, vielen Dank für diese Karte.
Und für den Empfangsbericht. Christoph Paustian hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom März. Oh, auf einer schöne Karte vom Schwarzwald.
Genau, ich kenne diese Trakt
vom Schwarzwald. Es steht eine Mühle im Schwarzwäldertal. Und er schreibt, er wird auch in Zukunft gerne als Informationsquelle reinhören.
Danke, wir freuen uns darüber.
Eine so schöne Karte, ja. St. Blasien.
Also, sehr, sehr schön.
Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne Karl-Heinz Bratmöller im Hörerbriefkasten grüßen. Er ist zwar kein Mitglied des RTI-Hörerclub Ottenau, aber ein aus den Hörerpostsendungen mehrerer Stationen sehr bekannter Hörer. Und die fehlende QSL-Karte haben wir natürlich geschickt. Also, falls bei Ihnen irgendwas nicht angekommen ist oder etwas fehlt, dann schreiben Sie uns einfach. Wir schicken natürlich Ersatz. Dann hat Bernd Seiser noch geschrieben, gestern gab es ja auch im RTI-Briefkasten Beiträge zum Thema Bier. Am 23. April war bei uns der Tag des Bieres. Dazu gab es auch im Radio einen Beitrag von SWR. Das Friedrichsbad in Baden-Baden ist sehr beliebt und bekannt. Es freut mich sehr, dass Bichue sich noch an ihren damaligen Besuch mit Freude erinnert hat.
Ja, das stimmt. Ja, das ist so eingeprägt.
Ja.
Ich kann mich wirklich immer an alle Einzelnen dort erinnern.
Und Bernd Seiser schreibt noch, auch der RTI-Hörerclub Ottenau veranstaltet einen Contest zur Fußball-Weltmeisterschaft. Vielleicht könnt ihr im Briefkasten am 22. und 29. Mai darauf hinweisen. Das werden wir schon mal vorab. Der Wettbewerb beginnt mit der Henry Norman Show am Samstag, dem 30. Mai 2026 um 20 Uhr UTC auf 15.770 kHz. Und Nuri Streichert informiert über die Regeln beim RTI Hörerclub Wettbewerb zur Fußball-WM 2026. Und wir werden das auf unserer Website auch veröffentlichen. Gucken Sie einfach unter Hörerbriefkasten oder Sie klicken auf Über RTI und dann auf Mitteilungen. Dort können Sie das auch unter dem Hörerclub Ottenau nachlesen. Denn wir hatten ja schon hingewiesen auf einen Contest zum FIFA World Cup des Worldwide DX Club vom 11. Juni bis zum 19. Juli. Sie können diese Informationen auch auf der Website des Worldwide DX Clubs nachlesen.
Ja, apropos Fußball. Auch hier in Taiwan spürt man schon langsam, dass das Fußballfieber langsam zurückkommt.
Also echt?
Ja, überhaupt im Fernsehen, in einige Plattformen sehe ich schon immer mehr Fußball gesprungen von dem Fernsehen oder so überhaupt. Zum Beispiel ein Fernsehsender stellt jetzt schon regelmäßig die einzelnen Team vor. Aus verschiedenen Ländern und so, ja. Mitglieder und wie viele Leute und was wäre der Schwerpunkt und sowas, was man besonders fokussieren sollte und so. Ja, tatsächlich, man bekommt immer mehr Informationen über Fußball-Weltmeister. Ja, dann, ich denke ja, viele Taiwaner haben jetzt da mehr Interesse langsam, also alle 4 Jahre einmal wieder in dem Fußballfieber befinden.
Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aber Bihoy interessiert sich ja auch sehr für Fußball. Ne? Du guckst auch immer die Spiele
genau,
an.
Genau.
Und da merkt man gleich immer, hat jetzt Deutschland gewonnen oder verloren, weil Bihoy dann immer entweder mit so, etwas frustriert dann zur Arbeit kommt oder lachend zur Arbeit kommt.
Ja, ich hoffe, dass ich und ab völlig sofort jeden Tag... Ja.
Und oft völlig übernächtigt, weil wegen der Zeitverschiebung sich die Nächte mit Fußballgucken um die Ohren schlägt, ne?
Ja, daher am besten bei dem nächsten Weltmeisterspiel in Asien spielen könnten, ja.
Es war alles, als es in Japan und Korea war, war es natürlich praktisch
Sehr
für die Leute in Taiwan.
Aber vielleicht auch schlechter für die Arbeit. In diesem Jahr haben wir dann festgestellt, dass viele Taiwaner bei der Arbeitszeit nur immer auf die Handy geguckt.
Das ist bei Baseball ja auch so.
Ja,
oft,
genau.
Ne?
Das ist schlimm für die Arbeitgeber, aber für die Arbeitnehmer war sehr praktisch.
Auf der anderen Seite, wenn dann alle in der Nacht Fußball gucken und nicht schlafen und dann bei der Arbeit halb einschlafen.
Das ist auch schlecht.
Dann wollen wir nochmals auf unsere Hörertreffen hinweisen, und zwar am 16. Mai um 12 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit in der Gaststätte Murgstube an der Konrad-Adenauer-Brücke, Ecke Rindenschwenderstraße, Schulstraße in Gaggenau. Und das RTI-Hörertreffen in Berlin findet in diesem Jahr am Samstag, dem 30. Mai statt, ab 14 Uhr in der Galerie im Restaurant Ännchen von Tharau. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute am 1. Mai ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Daniel Winkelmann in Helsberg, Johann Reibold in Schriesheim, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Joachim Bantle in Bösingen, Ufo Getim in Ankara, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Dr. Peter Kurz in Stuttgart, RTI-Hörerclub Ottenau-Ehrenmitglied Siegbert Gerhard in Frankfurt, Marlies Andorf in Meckenheim und Maria Herling in Karlsruhe.
Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 1. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
Eva Trindl
und Chou Bihui.
Die Aria,